7:21 und ein paar zerquetschte. Wie Christian Blumenfeld in eine neue Dimension vorgestoßen ist, das besprechen wir heute.
Ja, es ist schon ein bisschen her, aber auf jeden Fall sind an dem Tag nach Blumenfelds Rennen bei uns die WhatsApp-Gruppen hochgegangen und jeder wollte wissen, ja, wie eigentlich so eine Leistung passieren kann, wie das Menschen möglich ist und was noch alles möglich ist. Und damit ein herzliches Willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir besprechen heute, wie in diesem Rennen eine, ja, nehmen wir es einfach einmal, neue Weltbestzeit. Ja, ich glaube, so ist der momentan, sagen wir, politisch korrekte Terminus für eine Zeit, die es auf der Distanz zumindest noch nie gegeben hat, entstanden ist. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema und natürlich mit den wenigen Einblicken, die wir in die ganze Geschichte haben und gleichzeitig doch auch viele, weil Mario, du hast das Rennen schon gemacht, ich habe es dieses Jahr gemacht, können wir ja doch ein bisschen was zumindest davon durchbesprechen. Ja.
Und ich kann zwei, die es gemacht haben.
Ja, na bitte. Ja. Expertengruppe. Wir sollten die Regierung beraten. Also gut. Wo fangen wir an?
Die Streckenlänge, die Strecke an sich bietet sie natürlich an.
Genau, räumen wir mit dem ersten Mythos auf, die Strecke muss ja viel zu kurz gewesen sein, das geht ja gar nicht, dass wer schneller ist als der Frodo.
Es ist Bullshit, das sind 3 Runden am Rad zu fahren und es sind 183 Kilometer, also von wegen zu kurz, es ist sogar ein bisschen zu lang. Die Laufstrecke ist auch sehr ehrlich mit 3x 14 Kilometern.
Ja, kommen wir nachher noch dazu.
Das Schwimmen hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren dort. Es ist zu einer Point-to-Point-Strecke geworden und die geht mit der Strömung. Also zu kurz ist es nicht, vielleicht etwas.
Nein, dazu kannst du vielleicht mehr sagen. Ja, ich würd eins dazu sagen, sie war mit der Strömung, heißt aber nicht zwangsläufig, dass das immer so ist. Also wer tauchen geht, weiß, es könnte theoretisch auch anders sein. Bisher war es immer glücklich, dass es so war. Ja. Ist aber so, aus dem, was ich gehört habe, ich habe leider meine Uhr verloren, irgendeine Schildkröte schwimmt damit herum, sie war doch zu kurz. Also das, was ich jetzt vernommen habe, war irgendwo zwischen 3,5 und 3,6 Kilometer. Ja. Also sagen wir realistisch und übertreiben wir ein bisschen, es war 300 Meter zu kurz, dann kann man trotzdem sagen, bei einem Schwimmspeed, den der Blumenfeld schwimmt, ist das mit der zu langen Raddistanz auf jeden Fall egalisiert. Sprich, das Distanzthema jetzt im Gesamtkontext der Zeit brauchen wir uns eigentlich nicht stellen.
Würde ich auch sagen. Also das ist absolut fair. Nichtsdestotrotz können vor Ort grausliche Bedingungen sein. Also wenn der Wind da richtig geht, dann ist die Strecke alles andere als schnell aus meiner Sicht. Wenn die Sonne richtig runterbrennt, ist die Laufstrecke alles andere als schnell. Ja. Auch wieder meine subjektive Einschätzung dazu. Das war alles nicht der Fall.
Genau. Ich glaube auch, also ich meine, einen Satz noch, weil das jetzt, das haben wir nicht abschließend jetzt angesprochen, die Strömung war an dem Renntag sehr wohl mit dem Feld. Ja, also das hat sehr wohl geholfen. Man sieht es auch an der Schwimmzeit, also eine 39er Zeit auf 3, selbst wenn es 3,6 sind, ist eine brutal schnelle Zeit. Muss man aber sehr wohl auch dazu sagen, dass wahrscheinlich die Strömung denjenigen, die grundsätzlich langsamer schwimmen, noch bedeutend mehr hilft als einem, der ohnehin wahrscheinlich als erstes aus dem Wasser gestiegen wäre.
Ganz bestimmt. Das ist vielleicht auch das Stichwort für, gleich zu einer kleinen Anekdote. Ich glaube, ich habe es auch schon gebracht in dem Podcast. Wie ich gestartet bin, war Start gegen die Strömung, also da war ein Vierexkurs, ein Teil gegen die Strömung, dann mit der Strömung und wieder zurück. Und es wurde ein Teil der ganz langsamen Age Group aus dem Wasser genommen, weil sie nicht vom Fleck gekommen sind.
Ja. Ja. Es ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, muss man dazu sagen. Also man sieht immer nur die Rekorde und was nicht möglich ist oder anders oder vermeintlich nicht regulär ist, aber es ist natürlich, wenn Edge-Grouper nicht vom Fleck kommen, lustig, aber irgendwann einmal gar nicht mehr lustig, sondern richtig gefährlich.
Es wäre nicht schaffbar gewesen. Ja. Aber das ist genau das, was der Gary meint. Richtig guten Schwimmern macht die Gegenströmung relativ wenig aus und hilft dann auch dementsprechend wenig, wenn die Strömung von hinten kommt. Bei schlechten Schwimmern, kann es eben rennentscheidend sein und dann dementsprechend auch viel helfen, wenn es um eine schnelle Zeit geht. Ich glaube, das hat man auch im Age-Group-Bereich gesehen, dass alle Schwimmzeiten da vielleicht noch einmal in Relation viel schneller waren, ja, als jetzt die Schwimmzeit von Blumenfeld, weil 39 war seine Schwimmzeit, 39 Minuten. Ich glaube, ohne Strömung schwimmt er nicht langsamer als irgendwo im Bereich 44, 43, ja, 45, je nachdem.
Ja, ich muss auch sagen, ich denke, dass es jetzt in einem Feld, wo es normalerweise, also in einem Bereich, wo man sagt, man schwimmt die Langdistanz jetzt in einem See ungefähr einer Stunde, denke ich, dass der Zeitgewinn so zwischen 5 und 7 Minuten war. Ja. Und das ist nach oben, also jetzt wirklich im Bereich von Leuten, die 1,45 vielleicht schwimmen, auf die 3,8 wahrscheinlich schon Richtung 20, 25, 30 Minuten vielleicht, ja, sogar geht, weil das ist wirklich exorbitant, wie, also man kann, wer das schon mal erlebt hat im Meer, man kann sich hinlegen und man treibt förmlich. Ja? Das heißt, also man treibt in die richtige Richtung, das der Zug sagt. Ja? Gleichzeitig ist die Wasserlage besser. Also man kriegt schon einige Hilfsmittel mit. Ja? Das muss man einfach sagen. Aber es soll eben genau nicht die irre Leistung vom Blumenfeld relativieren. Ja? Weil der wahrscheinlich aus dem ganzen Feld am wenigsten davon profitiert hat.
Ja, sehe ich ganz genau so.
Es ist genauso, wie wenn du mit oder ohne Neo schwimmst.
Ja, genau. Ja. Ja.
Es ist, die Profis profitieren davon relativ wenig. Ja. Natürlich schwimmen sie ein bisschen schneller. Aber wir alle haben Leute betreut, die in der Preisklasse 1,20 mit Neo schwimmen.
Ja.
Und wir wissen, wenn es ein Nicht-Neo-Rennen ist, kann das lebensentscheidend sein.
Ja. Ja. Ja.
Und so muss man das in dem Fall auch sehen.
Ja, ja. Und dementsprechend ist da die Fairness-Diskussion, ob das jetzt als Weltbestzeit gelten darf oder nicht, Bezug auf die Streckenlänge, auf die Verhältnisse, aus meiner Sicht indiskutabel. Wenn man sich dann eben auch andere Weltbestzeiten hernimmt, wo einfach unter Laborbedingungen gearbeitet wurde,
ja, vielleicht diskutieren wir
die Diskussion.
Vielleicht, ja, diskutieren wir das nachher trotzdem, ja, noch, weil ich finde das Thema schon sehr spannend, auch irgendwie, wie sich das Social Media mäßig entfaltet hat, weil ja quasi jetzt der Blumenfeld der Majestätsbeleidigung betrieben hat und tatsächlich die Zeit vom Frodo angegriffen hat, oh Gott behüte, ja.
Angegriffen,
ja, pulverisiert hat, noch schlimmer. Also ich meine, das kann ja nicht stimmen.
Ich habe hab nachgerechnet, was sich in 6 Minuten ausgeht.
Okay. So. Kommt jetzt ein Blödsinn raus.
Ja, das schneiden wir dann raus. Also, piep.
Ja, also vielleicht gehen wir noch auf ein Thema ein, was wirklich den ganzen Tag diktiert hat und offensichtlich auch die Tage davor. Das Wetter war beschissen, also das kann man nicht anders sagen. Es war zwar dort grundsätzlich warm, ja, aber ich bin in die Wechselzone gegangen, ich glaube um 5 oder irgend sowas. Es hat durchgeschifft, wirklich. Also es war am Rad so, ich habe schon so lachen müssen, weil das war wie Galgenhumor. Es war
so absurd, wa?
Es war so absurd, du fliegst um die ganze Welt und denkst, da kommst du auf eine Insel, wo es wunderschön ist und es stehen die Lacken, dass du, wenn du mit dem Rad durchfährst, übers Tretlager durchfährst. Ja. Mhm. Einfach so geschüttet wie in Klagenfurt 2019 und das über Stunden durch. Auch, wow, für die Zuschauer ein Wahnsinn, ja. Und beim Start, es war natürlich ohne Neopren, eh ganz klar, ja, weil das Wasser war ja, ich glaube 28 Grad oder so, aber beim Start war es arschkalt, also der Wind ist gegangen, es hat, wie gesagt, geregnet, jeder natürlich nur in der Badehose oder im Swimsuit oder ähnliches und wenn du dann reingesprungen bist ins Wasser, war es wie eine Badewanne, also es war total, ja, ganz eigenes Rennen.
Auch,
ja,
nicht für eine schnelle Schwimmzeit spricht.
Es spricht eigentlich für gar keine schnelle Zeit, also über, ja, den ganzen Tag nicht, beim Laufen von mir aus noch, ja, nur wenn... Der Riesenvorteil war das, es hat zwar geschüttet wie Sau, aber es war de facto kein Wind. Ja, also ich habe mit Leuten gesprochen, die in den Tagen davor mehrmals um die Insel gefahren sind natürlich, mhm, und dort trainiert haben und die haben gesagt, unten auf der Südseite 15 km/h ging ein Wind, weil es so extrem war, ja, und an dem Renntag hattest du gefühlt in 3 Richtungen Rückenwind. Ja, und das hat einfach, man kann sich auch die Storys kann man sich jetzt nicht mehr anschauen von Michi Weiß, aber der hat ja auch gesagt, die Bedingungen, also von der Geschwindigkeit her, mhm, die hat es in der gesamten Zeit, wo er dort war, und der war ja schon sehr oft auf Cozumel, noch nie gegeben.
Ja. Ja.
Aber das, was ich damit sagen will, ist, die Bedingungen waren absolut nicht leicht, aber brutal schnell. Ja, und die haben einfach diese Zeiten ermöglicht. Ja. Mental war das natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Ja.
Also vom Wind her schnell, aber vom Wetter war jetzt nicht unbedingt ein bisschen zu warm,
ich würde sagen, es war für diejenigen, die jetzt nicht zu den besten 20% gehört haben, glaube ich, war das Rennen extrem hart hinten raus, weil es dann trocken worden ist und dann ist richtig dunstig geworden beim Laufen. Ja. Und beim Radfahren, wie gesagt, hat es halt mörderisch geschüttet. Man hat extrem aufpassen müssen beim Fahren. Und das muss man in Blumenfeld auch an der Sache, ich meine, das kann man ihm nicht zugute halten. Aber er hat ein irrsinniges Glück gehabt, weil das Rennen war in Wahrheit ein Ausscheidungsrennen. Es hat so viele Platten gegeben. Also wirklich unfassbar. Ja. Und bei jedem, wo man vorbeigefahren ist, hat man sich nur gedacht, ach, Gott sei Dank nicht ich. Ja. Und wenn man dann so eine Zeit hinlegt, ja, die hätte eigentlich mit einem Platten wäre das Thema erledigt gewesen, und wenn er einen zweiten Platten gehabt hätte, hätte er hundertprozentig aufgehört. Ja. Also so schnell oder so nah ist halt der größte Erfolg, den es in der Geschichte, in dem Sport auf der Langdistanz gegeben hat, bis zum Scheitern eigentlich.
Da sind ja eigentlich mehrere Dinge bemerkenswert. Wir haben ja eine Radzeit von 4:02, wenn ich mich nicht irre, und das auf einer Runde von 183 Kilometern. Und wenn man das jetzt überschlagsmäßig rechnet, wenn es reguläre 180 gewesen wären, wäre er ja satt unter 4 Stunden gekommen. Das geht sich locker aus. Und was ja angesichts des Regens noch einmal bemerkenswert ist, in diesem Watt- und Effizienzbereich, in dem du dich bewegen musst, ist ja, und jetzt kommt der Nerd in mir durch, die Kettenschmierung bei diesem Regenwetter hat signifikant nachgelassen über die Dauer des Rennens.
Es war auch am nächsten Tag, waren schon die Ketten gerostet.
Ja.
Also das ist ja, wie du sagst, ja, also man hat es auch beim Fahren gehört, dass das einfach teilweise quietscht, ja, oder wie immer. Ja, also
dieses grinsige Geräusch, das du hast,
du nie haben willst, und wenn du wen überholst, normalerweise auf der Donau, und der hat das, denkst du, um Gottes Willen, dem gehört das Rad enteignet, ja. Aber das ist ja, also ganz eigene Bedingungen.
Ich glaube, insgesamt haben die gesamten Bedingungen dem Blumenfeld wirklich in die Karten gespielt.
Ja.
Einfach aufgrund seiner Konstitution, vielleicht auch noch dazu kommen, und dem, was in der Saison davor passiert ist, war er über jeden Zweifel und über jede Hürde irgendwie erhaben und hat einfach das Rennen durchgezogen, hat gewusst, was er kann. Und dann ist meiner Meinung nach auch immer das Glück auf der Seite. Ja. Also in Richtung Platten und solche Geschichten,
ja, das kann schon
passiert sein. Dann einfach weniger.
Man muss auch sagen, die vielleicht noch für den Gesamtkontext von der Zeit, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, Rüdi Wild hat nach dem Rennen ja das Karriereende verkündet, hat aber in dem Rennen, und der macht den Sport jetzt auch nicht, erst seit ein paar Tagen, seine bisherige Personal Best um 15 Minuten verbessert. Also das spricht einfach für ein extrem schnelles Rennen, ja, vor allem im Profisektor. Also da habe ich es schon irgendwie ein bisschen arm gefunden, dass man sofort, und damit meine ich wenige Stunden nach dem Zieleinlauf von Blumenfeld, schon sofort die Distanzen von dem Rennen in Frage stellt, statt einfach einmal abzuwarten, bis man ein paar Files sieht. Ja, und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass das Rennen sehr wohl gepasst hat. Man muss auch eins dazu sagen, die Wechselzone, wobei Blumenfeld eine unpackbar schnelle Wechselzeit hat, aber die war auch nicht kurz. Ja, die
Wechselzone war sicher zu kurz.
Nein, aber was ich sagen will, ist, es waren ja dadurch, dass der Ironman in Kalifornien ja de facto nicht stattgefunden hat, waren extrem viele Nachnennungen für Cozumel. Mhm. Und es waren ja über 3000 Starter in einem Rennen, wo normalerweise immer nur 2200 sind. Ja? Ja. Das heißt, sie haben einfach die Wechselzone um dementsprechend viele Räder auch erweitert. Und die war auch nicht so kurz. Ja? Also das heißt, es hätte auch andere Bedingungen gegeben, die womöglich die Zeit noch schneller hätten machen können. Ja,
ja,
also,
da wieder Stichwort.
Ich denke, die Wechselzone Sanders im Allgäu war doch recht optimiert, oder?
Ganz genau. Vielleicht gehen wir das Thema jetzt an. Ja? Also das finde ich ist schon spannend. Ja? Auf jeden Fall, dass jetzt, wo, nehmen wir es beim Namen, ich glaube, dass die langjährige Dominanz der Deutschen auf der Langdistanz jetzt vorbei ist,
ja, für zumindest einige Deutschen. Jahre.
Ich würde sagen, mehrere Deutsche. Ich würde schon sagen, dass die Deutsche, der deutsche Kader, oder weiß ich nicht, wie man das jetzt sagen soll.
Ich würde es einfach als Generationenwechsel bezeichnen. Ja. So wie ich bin auf Social Media sehr selten, und ich lasse mich sehr selten zu Kommentaren hinreißen.
Mario ist ein Leser.
Und, ja,
ein Schläfer.
aber für mich ist das jetzt wirklich so der Generationenwechsel. Die Jungen übernehmen das Ruder, die jungen Norweger jetzt in dem Fall, und lassen die alten, unter Anführungszeichen, Deutschen stehen.
Ja.
Und da jeder Vergleich hinkt einfach.
Weil und es ist so viel Missgunst dahinter oft.
Ja, sicher.
Ich habe das Gefühl gehabt, man hat nur darauf gewartet, dass das, was der Blumenfeld auf der olympischen Distanz, bei Olympia letzten Endes, dann zeigt hat, dass er das Jahr nicht auf die Langdistanz bringt, weil das kann ja nicht sein. Das haben schon so viele geglaubt.
Genau. Und nur da hat so viele Stimmen gegeben Wahnsinn, von Leuten, oder? Die sogar recht neutral sind. Und das finde ich wiederum bemerkenswert, weil wir hatten Da gibt es drei Generationen für mich. In Wahrheit ist es wahrscheinlich mehr, aber wir haben den Simon Lessing, der, glaube ich, auf der Kurzdistanz fünffacher Weltmeister gewesen ist und den Wechsel auf die Lange einfach nie geschafft hat. Mhm. Das hat eben diesen Mythos der Langen und von Hawaii noch einmal signifikant in die Höhe gehoben.
Haben wir auch bei Michi Rehlert zum Beispiel gesehen, wie schwer er sich dann hat.
Ja, ja, aber wir haben beim Andi Rehlert gesehen, genau, dass es da doch einen Wechsel geben kann, der doch schon ein Jahr dauert, bis die zu einer Entfaltung kommen. Beim Jan Frodeno hat es ja auch ein Jahr, zwei gedauert, bis er diese Dominanz entwickelt hat. Genau. Und auf einmal sehen wir jetzt in der neuen Generation, dass jemand bei den Olympischen Spielen über die Ziellinie wankt, speibt, feiert und einen Block mit Langdistanzinhalt macht und auf einmal kann er das auch. Das finde ich geil.
Ja, absolut. Und ich möchte nur eins kurz sagen. Das kurze Gedankenexperiment, wir hätten Cozumel nicht gehabt, sondern Hawaii. Und es wären die zwei U-Boote, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, einfach mal so mit ihrer ersten Langdistanz in Hawaii gestanden. Wir hätten das geilste Rennen gehabt ever. Ja. Und es wären wahrscheinlich viele Frodo-Anbeter selbstmordgefährdend vor dem Fernseher beim Marathon gelegen und hätten ihren Augen nicht getraut, was da passiert wäre. Ja, das wäre schon
vor allem der direkte Vergleich, die beiden nebeneinander laufen zu sehen, allein durch die körperlichen Unterschiede, wäre mal cool gewesen.
Ja.
Frodeno wirklich mit einer Läuferfigur, ein Riesenhühner.
Und dann der Kirmesboxer.
Und dann der Boxer daneben.
Ja. Und das soll auch jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gegenüber dem Frodo sein. Das meine ich jetzt ernst, weil das klingt jetzt so abwertend, sondern im Gegenteil. Also ich habe vor den beiden Athleten Respekt und ich verstehe es nicht, wie man das immer so undifferenziert sagen kann. Alles, was der Frodo produziert an Zeiten, ist in Stein gemeißelt. Da wird nie was in Frage gestellt. Das ist alles um Gottes Willen außerhalb von dieser Welt. Und dann kommt ein Norweger und man sagt, na, kann nicht sein. Na, da muss die Strecke jetzt kurz sein. Na, der hat sich irgendwie beschissen. Aber wie viele Dopingfragen jetzt gestellt worden sind in Social Media. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wann ist die letzte Dopingfrage in Richtung eines anderen Athleten, ich sage es jetzt einfach mal so,
gestellt worden. Richtung Frodeno, aber das kann ich dir beantworten, warum das so ist. Und die Sitcom unserer Zeit, die Simpsons, beantworten diese Frage. Ein Mensch, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein.
Okay, ja, gut, lassen wir mal so stehen.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Das ist,
aber es ist schon spannend,
oder? Zentraleuropäisch-germanischen Gestirn halt schon so, dass der Gott Frodo
es sei mir auch
über jeden Zweifel haben.
Um Gottes Willen, unglaubliche Leistung.
Es geht gar nicht um ihn. Es geht um die unkritische Betrachtungsweise.
Ganz genau.
Es geht eben um den Wechsel. Der ist 40. Der ist
vollzogen.
Irgendwann müssen bessere Leistungen in Bezug auf einen Progress, in Bezug auf Entwicklung kommen und die dann nicht wahrnehmen zu wollen oder einfach nicht gutheißen zu wollen, das ist einfach das Schlimme, finde ich.
Ja, und vor allem, ich finde es dann schon irgendwie auch ein bisschen, ja, schon fast lustig, dass wenn die Zeit vom Blumenfeld kommt und man sagt dann, naja, aber das war mit Strömung und wenn es für einen Frodo eine Steilkurve aufbauen, damit er nicht bremsen muss, ist das, na, das ist ja normal, ne? Also das gehört das dazu. Das wäre
beiden fast zum Verhängnis geworden.
Ja, also, wenn das da oder dass man eine Leine spannt, ja, damit man sich nicht orientieren muss, das ist plötzlich alles legitim und da finde ich, das ist halt schon ein Armutszeugnis. Ja? Weil ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass das der Grund ist, weil ich Trainer bin, dass ich versuche, die beiden Leistungen objektiv zu sehen, sondern das ist doch eigentlich genau das, um das geht es doch im Sport, oder? Dass man sich mit objektiven, legalen, immer wohlgemeint legalen Leistungen zu neuer Bestleistung pushen.
Das waren, ja, waren beide Leistungen wirklich herausragend.
Na eben, ja, genau.
Und
ja.
Dann ist es eben schade, wenn die eine nicht als solche gewürdigt wird.
Ja. Ich gebe dir vollkommen recht, es muss alles objektiv sein. Wir setzen uns das nächste Mal in einen Fansektor eines Fußballspiels. Am besten Lazio Rom und setzen uns dann für Antirassismus-Kampagnen ein.
Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus, aber ich glaube, Rapid und Austria ist auch so ein Thema,
oder? Sehr ausgeglichenes Thema. Ja. Ich glaube, der Schurli Swoboda ist, glaube ich, Austrianer, oder?
Ich glaube auch, ja.
Ach gut. Das müssen wir rausschneiden, sonst schickt er mir einen Schweinsschädel vor die Tür.
was können wir sonst noch zum Rennen groß sagen? Also
die Marathonzeit ist noch gar nicht berührt worden.
Ja, wir können überhaupt mal über einen Marathon sprechen. Ich persönlich finde, war langdistanztechnisch der härteste Marathon, den ich gelaufen bin. Jetzt nicht, ich meine es nicht nur physisch, sondern ich finde es mental, drei Runden zu laufen, hinten drauf richtig zach. Ja. Also 3x14 ist für den Kopf
Ja, weil 14 sind verdammt lang.
Voll. Und da renne ich lieber zweimal 21 und weiß nach der ersten Runde, ich brauche es nur noch einmal laufen, aber dreimal 14, ich glaube, das ist so ziemlich der Worst Case.
Ja, es ist
Pendelstrecke.
Die Pendelstrecke nicht wirklich einfach zu handeln und vor allem das dritte Mal dann raus, ist mental nicht einfach. Ich glaube, das ist auch was, wo man dann die Frage, die in Social Media mal auftaucht, die ist ja, was wäre, wenn Frodeno gegen Blumenfeld Kopf an Kopf, ob da die mentale Stärke ausreichen würde? Ja, ich denke schon, wenn man Olympiasieger wird und dann
sind sie beide.
Ja, sonst beide. Und dann auch solche Strecken einfach nur meilenweit voraus fertig laufen kann mit höchstmöglicher Leistung, dann hat man das drauf. Den Marathon ist er wirklich schnell angegangen.
die Zeit mit 2,35 oder 2,36 glaube ich.
Ja.
Was soll man da noch dazu sagen? Ja?
Naja, also, es war dann schon ein, eingehen würde ich nicht dazu sagen, aber es war dann schon ein Leistungsverlust gegen Ende, ein Speedverlust gegen Ende da, also auf den letzten 14.
Gut, den ersten Platz 20. hat er jetzt auch nicht sehr knapp verteidigen müssen. Ja,
nichtsdestotrotz war das alles immer deutlichst unter am Viererschnitt.
Er kann ja nicht gleich unter sieben Stunden
ja, oder schon
Langen machen, was glaubst du?
Muss das vielleicht wieder Sergei Bubka machen. Immer jetzt eine Minute runterschälen.
Ja, vielleicht hat ist er eben so schlau und schaut, dass er sich immer wieder eine gescheite Prämie raushandelt. Und ich glaube, die Prämie für Sub 7 hat er sich noch nicht ausgehandelt gehabt.
Ja, übrigens zu Sub 7 werden wir einen Podcast machen über das Thema, weil das, man muss ja jetzt einfach sagen, dadurch, dass es jetzt nicht in mehr oder weniger sterilen Bedingungen zu so einer Zeit gekommen ist, wird jetzt auch das Projekt unter 7 doch mal interessant, ob das erreichbar ist. Das werden wir in einem Folgepodcast auf jeden Fall besprechen, beziehungsweise was da noch dazu notwendig ist.
Was macht Blumenfeld anders als die anderen? Was machen die Norweger anders als die anderen, dass das plötzlich, dass solche Leistungssprünge, wirklich höchst beeindruckenden Leistungen möglich sind?
Ich glaube, erstens ist das Wort plötzlich eben nicht angebracht, weil die arbeiten
plötzlich auf der langen Distanz.
Aber dieses plötzlich ist eine Entwicklung, die über viele Jahre gegangen ist und wo es, glaube ich, eine sportlich unglaublich gute Grundausbildung gegeben hat, und zwar von Kindesbeinen an. Und zwar auch nicht zu früh, zu spezifisch. Und was hier, glaube ich, tatsächlich anders ist als auch bei den Deutschen, die den Ruf haben, dass sie sehr wissenschaftlich vorgehen. Ich glaube, dass die Deutschen die Umfangkeule gern auspacken. Ich glaube, dass die Deutschen gern selektiert haben, auch übers Training, und dass der überblieben ist, gut war.
Ja, ich würde das auch in der Vergangenheitsform sagen.
Ja. Und die Norweger, dass tatsächlich ein sehr gutes Material haben an Athleten und mit dem auch noch wissenschaftlicher vorgehen, so wie uns das die Juli erzählt hat, und tatsächlich auch den Mut haben, bei einer Einheit zu sagen, scheiß drauf, du bist jetzt nochmal 2 Tage draußen. Und ich weiß ein Stück weit, dass ich noch die Neoprenanzüge vertrieben habe, wie das in Saarbrücken gelaufen ist, lange noch bevor der Frodeno auf der Langen war. Aber es war halt schon auch ein Ausscheidungstraining. Und keine Frage, der Erfolg von damals gibt ihnen recht. Aber ich glaube, das, was wir jetzt hier sehen, ist das Produkt einer noch besseren Methode. Immer noch kein Hexenwerk, aber einfach methodisch und wissenschaftlich und konsequent ausgeübt im kleinen Kreis.
Gebe ich da völlig recht, ist auch meine Meinung. Ich, also erstens einmal, wer sich da was dazu anhören will, können wir den Podcast mit der Julia empfehlen, die uns da einen Trainingseinblick gegeben hat, wie es mit dem Norweger Squad zugeht. Das könnt ihr euch bei der Stelle nochmal anhören, falls das noch wer nicht gehört hat. Aber zum anderen Thema, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass tatsächlich der Unterschied ist, dass die Fehler, also ich glaube, dass zum Beispiel, wenn man sich Webinare von Dan Loran anhört, der immerhin der Trainer ist vom Frodo, wie die trainieren. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr moderner Ansatz ist, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Ja, so, ich meine, die machen wir da gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber ich glaube, dass es sehr modern ist. Ja. Aber man darf ja nicht vergessen, lange Jahre, die quasi in diesem Base-Building vom Frodeno waren, wie du sagst, das alte deutsche Modell, was sicher sehr umfangsorientiert ist, wahrscheinlich eher weniger wissenschaftlich, sondern damals vielleicht sogar noch sehr DDR eingeschlagen.
Ja. Wir dürfen eins nicht vergessen, er ist Olympiasieger 2008 gewesen und er hat vor London 2012 monatelang mit einer Verletzung der Wade operiert und laboriert. Und das sind ja auch, sage ich mal, Erscheinungen eines Trainings, das vielleicht manchmal zu intensiv, zu umfangreich ist, wo man...
Fragwürdige Diäten hat es damals auch gegeben, das weiß man auch. Also
ja, das und das sind Themen, von denen ich glaube, dass die Norweger, ich will nicht sagen, es fehlerfrei angehen, aber gewisse Fehler nicht wiederholen oder sich einfach nicht in einen Anorexie-Wahn, wie er sicher auch bei den Deutschen aufgetreten ist, haben schlittern lassen. Ja.
Ja, und letzten Endes sind die Mörderumfänge aus zeitlicher Sicht nicht mehr notwendig, weil die Zeiten werden immer schneller.
Ja.
Also,
aber zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass die Tendenz dahin geht, wer weniger falsch macht.
Natürlich.
Also es ist kein Triathlon wird nie ein Perfektionssport werden im technischen Sinne, ja, sondern es wird immer eins sein, wer weniger falsch macht, ist weiter vorn. Ja. Und da muss man halt einfach sagen, dass wahrscheinlich die Norweger früher begonnen haben, weniger falsch zu machen.
Ja. Und der ehemalige Trainer von der Julia, der Christian Halmer, sagt genau das. Früher Trainer bei Tricker Kran, Urgestein, hat gesagt, ja, auf eine Frage seiner Athleten damals, Stefan Bodeni, warum ist immer so gut, hat er gesagt, weil wir weniger Blödsinn machen als die anderen. Und da ist schon ein großes Stück Wahrheit drinnen, dass man im Triathlon früher oft versucht war, alle Schrauben gleichzeitig zu drehen, bis auch mehrere Gewinde abgedreht waren. Und das ist natürlich eine Gefahr.
Ja, da vielleicht noch als mehrmaliger Hinweis, mehrmalig schon von uns gekommen, an unsere Athleten, an die Hörer draußen. Schaut euch einmal die Strava-Profile von den Norwegern an, wenn es um langsame Läufe geht, wenn es um wirklich ruhige Radausfahrten geht. Ja, da schaut man wirklich zweimal hin, ob das jetzt wirklich so langsam war und wirklich so wenig Leistung produziert wurde über lockere Einheiten.
Ja.
Und man schaut aber dann auch zweimal hin, wenn es um die richtig harten Einheiten geht.
Oder gar um einen 2,35er Marathon.
Genau.
Ja, absolut. Das muss man halt auch noch immer sagen, es ist ja schon, da kann man nur wieder mal eine Lanze brechen bei der Langdistanz. Die große Frage ist ja immer, bringen es die Leute dann wirklich auf die lange Distanz und zwar jetzt nicht in dem Sinne von der Trainingsvorbereitung, sondern tatsächlich von den Komponenten, die erst im Wettkampf wirklich austestbar sind. Ich spreche jetzt ganz bewusst auf die Ernährung an, auf die Kohlenhydratzufuhr und da muss ich einfach sagen, das sind die Erfahrungen einfach, die wir jetzt auch als Trainer haben. Es ist auf der Langdistanz der absolute Gradmesser, ob du gut bist oder nicht. Ja. Nicht die Trockenleistungen, die du in Einzeldisziplinen oder Unterdistanzen hast. Ja, auch, aber all das ist nichts wert, wenn du diese Menge an Kohlenhydraten, die an dem Tag zu verbrauchen sind oder zu tanken sind, nicht tanken kannst oder willst.
Ja, ich bringe es vielleicht noch plakativer. Der elendige Wert der FDP hat kaum Aussagekraft, wenn es dann darum geht, wie kann ich das im Rennen umsetzen.
Ja.
Also wir haben da jetzt auch Erfahrungswerte und Beispiele dafür. Selbe FDP und komplett andere Möglichkeiten an Langdistanz zu...
Oder niedrigere FDP.
Niedrige FDP und komplett andere Möglichkeiten an Langdistanz zu absolvieren. Da gibt es ganz viele andere Faktoren, ganz viele andere Werte, die viel relevanter sind.
Genau, also da können wir nur mal kurz einen Teaser geben. Wir wollen da auch zu dem Thema noch viel machen. Aber wenn man sieht, welchen Impact die Laktatbildungsrate auf eine Langdistanzzeit hat und damit einfach auch einhergehend der Kohlenhydratverbrauch, und das ist die einzig enden wollende Ressource, die wir haben, weil mit dem Fett können wir wahrscheinlich 300 Langdistanzen hintereinander machen, dann wissen wir, dass es völlig wurscht ist, wie hoch oder fast völlig wurscht, wie hoch der FDP ist auf der Langdistanz. Die Laktatbildungsrate diktiert das Tempo, diktiert die Leistungsfähigkeit auf der Langdistanz und selbst wenn die niedrig ist und ich schaffe es nicht, dass ich diese, ja, leider doch Riesenmenge an Gels oder whatever, wie ich mir die Nahrung dann zuführe, reinbringe, wenn ich das nicht schaffe, bringe ich diese Zeiten, die ich grundlegend laufen oder radeln könnte, bringe ich in der Langdistanz nicht hin. Und abschließender Satz, man merkt einfach, diejenigen, die, und ich sage es jetzt salopp, einen Saumagen haben und das schaffen, die können auf der Langdistanz das abrufen und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, als was sie trocken können. Ja,
ja und ich gehe vielleicht noch einen Schritt weiter und sage, so ein Saumagen, von dem du redest, der ist auch antrainierbar. Oder anders gesagt, wenn man nie austestet, ob man einen Saumagen hat, dann wird man es auch nicht wissen.
Genau, einfach einmal einen Lieblingsbusch aussuchen und den einmal in ein paar Radeinheiten besuchen und dann weiß man, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und einen Satz möchte ich dazu auch noch sagen. Ich glaube, keinem von uns am Tisch schmecken 30 Gels auf der Langdistanz und das ist kein Gourmet-Restaurant, sondern da geht es einfach darum, um zu tanken und man kann versuchen, mit einem Auto weit zu fahren, irgendwann ist der Tank leer und wenn sich da denkt, na, ich will nicht tanken, dann fährt man auch nicht mehr. Ja. Also das, da muss man halt durch. Es gibt natürlich Gels, die sind falsch für jemanden, ja, und da kriegt man wirklich Durchfall, aber das kann man austesten und es gibt normal für jeden Topf einen Deckel, also für jeden irgendeine Ernährungsmethode, die das gewährleistet, dass man das wirklich abrufen kann, was man trainiert hat. Und es gibt nichts Frustrierenderes, als dass man weiß, man könnte es, aber man bringt es im Wettkampf nicht hin.
Das hat der Blumenfeld sicher auch perfektioniert, um jetzt da den Bogen zu spannen oder um den Schluss wieder zu kriegen.
Habt ihr mitgekriegt? Weil ich weiß es nicht. Habt ihr mitgekriegt, wie er das ernährungstechnisch angegangen ist?
Nein, das nicht. Aber die Julie hat uns damals erzählt, dass er echt einen Saumagen hat, weil er sich nach dem Radlfahren
kurz hinsetzt. Ja, und genau das würde mich interessieren, was er dann im Wettkampf macht, ob er sich da...
Aber die Geschichte ist so geil, weil die ja nicht im Podcast vorkommt und sie uns dann gesagt hat, ja, der frisst dann Cornflakes mit Milch und läuft mit einem 3,40er Schnitt los und koppelt dann halt noch drauf. Aber er hat halt einen Hunger gehabt und haut sich das rein, wo ich sogar... Ja, ist recht schmerzbefreit, da sagt er, naja, ich weiß nicht. Entschuldigung,
ob ich das so machen soll. Da regt es am Schatten.
Ja,
da hast du getestet.
Da hast du die Sackerl.
Da muss man auch sagen, ich habe nur auf Strava gesehen, war er dann nach dem Rennen oder war das noch vor, ich weiß nicht, irgendwie ist er dann ein paar Stunden Radlfahren gewesen, ist unten in der Reggae Park gesessen, Pizza essen. Also, ja, das war dazwischen als Pause. Also ja.
Die Ernährungsstrategie im Wettkampf hat ganz sicher funktioniert, sonst sind die Leistungen nicht möglich. Wie er das jetzt tatsächlich umgesetzt hat,
würde ich nämlich echt interessieren.
Es schaut aber, und so wie es bei den meisten Pros Usus ist, nach flüssiger Ernährung aus. Das geht sich über den Zeitraum auch locker aus. Die Energiedichte ist sehr hoch und es ist sehr leicht verstoffwechselbar. Also alles, was da in Richtung Mauten geht und die Marken sind zurzeit halt das Mittel der Wahl, wie die Marke dann auch immer heißt. Ja.
Einfach und probieren vorher.
Was abseits dann vom Streckenrand passiert, ja, also das ist schon eine Bemerkung wert. Also in seinem Triathlon-Suit ist Blumenfeld jetzt nicht der Modellathlet. Ja.
Das ist echt ein interessanter Fakt, ja, das stimmt.
Man würde ihn jetzt aus, wenn er nicht bekannt wäre, von normalen Age-Groupern nicht wirklich differenzieren können, sage ich mal.
Er ist kernig.
Genau.
Ja,
und, das stimmt. Was ich damit sagen will, ein bisschen als Substanz, es geht immer um die Leistung, die man bringen kann, wie die Leistung danach ankommt in der Zelle oder wie die Energie ankommt in der Zelle und das ist dann manchmal mit, wie du das schon gesagt hast, mit einem ganz, ganz, ganz geringen Körperfettanteil vielleicht auch gar nicht mehr so möglich, wenn man austestet, wie der Saumagen funktioniert.
Ja, man darf auch nicht vergessen, der gute oder V2 Max von 92, oder? Also,
boah. Die absolute wäre noch einmal interessant. Ja,
das ist schon...
8 Liter Maschinen verbaut oder so.
Ja, also man sieht in seinem Brustkorb, er hat Platz für Leistung.
Ja.
Also ganz ein spannendes Thema auf jeden Fall. Aber ja, das sieht man halt schon irgendwie so, wenn man sich in Frodo anschaut vor seinen wichtigen Rennen, sei es jetzt Frankfurt oder Hawaii oder so, wie irre niedrig der Körperfettanteil ist. Also wo man sich dann einfach schon die Frage stellt, geht sich das überhaupt über 8 Stunden aus?
Auch bei Relat, bei den Relat-Brüdern, von denen der eine, glaube ich, auch definitiv nicht mehr gesund war, sei ich jetzt ganz offen, wie ich's sehe. Auch Kindle, der sonst immer fester gewesen ist, hat ja eigentlich auch in den Jahren vor seinem Hawaii-Sieg dann signifikant abgenommen. Das sieht man auf den Fotos. Ich denke, die Zeit ist auch vorbei.
Ja, genau. Ja. Nein, glaube ich nicht. Was ich eben sagen will, ist, ich glaube, das ist eben sehr, sehr individuell und man muss sich nicht immer nur an dem Vorbild für andere Athleten...
Der Stereotyp ist vorbei.
Den gibt es nicht mehr.
Ja,
also, wenn man hohe Leistung oder extrem schnelle Zeiten produzieren will, einen extrem geringen Körperfettanteil haben muss. Es geht anders auch. Und es ist sehr individuell, glaube ich.
Wobei, ich glaube, wir unterscheiden jetzt schon zwei Dinge.
Wir wissen auch gar nicht, wie sein Körperfettanteil ist. Ich denke nur einfach, dass dieser Typus, dieses kräftig wirkende, und er könnte dann eigentlich, weiß nicht, ein Koppelbox-Turnier nach dem Triathlon auch noch machen und wahrscheinlich wird er nicht einmal so schnell schlecht.
Ja, wahrscheinlich, wenn man noch ein paar Mal schlecht über sein Körperfett antreten, kommt er eh vorbei und ein paar Schläger weiter.
Nein, da gebe ich dir recht. Das
Augenscheinliche.
Er ist ein bisschen der Wayne Rooney des Triathlon-Sports. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Er schaut gesünder aus.
Aber das Thema ist ja jetzt schon noch, das ist schon noch wichtig. Ja. Also der Körperfettanteil, der wäre ja tatsächlich hinderlich, weil es eine reine passive Masse ist. Mhm. Ja. Und wir unterstellen ihm jetzt ja gerade, oder das könnte man glauben, dass man es ihm unterstellt. Dass
er blad ist.
Also, das ist ja nicht der Fall. Sondern was man ihm einfach anmerkt, ist, er hat einen ganz anderen, einen muskulöseren, kräftigeren und damit auch sicher schwereren Körperbau, als es beispielsweise ein Frodeno in seiner Größe hätte. Ja.
Ja.
Das
ja.
ist das Einzige. Die
wie jetzt die tatsächliche Zusammensetzung ist, kann man nicht sagen. Ja. Dürft nicht so schlecht sein, aber auf alle Fälle, also da lehne ich mich schon aus dem Fenster, hat er einen höheren Körperfettanteil als der Frodeno.
Ja, gut.
In seinen besten Rennen. Ja.
Ja. Also, ich glaube, eine Handvoll Menschen auf dem Planeten haben einen geringeren. Also, ja. Also, das sieht man dann nur wegen
Bodybuilding. Ja, ich glaube, zwei, drei Mumien gehören dazu.
trotzdem sind wir einfach bei. Das Master-Ding ist halt eher mit der vorherigen Weltbestzeit und jetzt in Relation dazu mit nochmal einer viel schnelleren Zeit ist halt die Körperzusammensetzung oder die augenscheinliche Körperzusammensetzung von Blumenfeld ein bisschen anders.
Ja, absolut. Ich denke auch, es wird ein super spannendes Rennen, wenn einmal Eden und Blumenfeld aufeinandertreffen. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf ein Gipfeltreffen da zwischen... Also allein mal, wenn man sich jetzt vorstellt, Eden, Sanders, Blumenfeld, Frodo und gut, der Lange ist ein U-Boot momentan, aber wenn der auch mal wieder auftaucht, im wörtlichen Sinne jetzt, dann glaube ich, boom.
Ja, boom. Wie du schon gesagt hast, wir freuen uns auf eine tatsächliche Hawaii-Austragung, wo dann diese Namen alle auf der Startliste sind. Das, was jetzt wegfällt, was richtig cool gewesen wäre dieser U-Boot-Status von Eden und Blumenfeld.
Das wäre so geil
gewesen. Den Bonus haben sie jetzt nicht mehr.
Nein. Und vor allem, aber was man auch sagen muss, ist halt immer wieder geheißen, naja, also ob die Norweger diese Luftfeuchtigkeit vertragen und so. Also mehr Luftfeuchtigkeit als in Cozumel gibt es nicht. Ja, außer in einem Aquarium vielleicht.
Die schwitzen halt also mehr, aber das ist halt so, wenn heiße Luft auf kalten Stahl trifft.
Ich glaube, Olympia war auch nicht so
wirklich. Also das Thema ist vom Tisch. Ja. Und deswegen bin ich mir sicher, das, was sie abgerufen haben, können es vielleicht jetzt nicht auf die Minute genau, aber in Relation in Hawaii ganz genauso abliefern.
Und das haben sie aber auch trainiert. Für Tokio genauso. Ja.
Übrigens, spannender Sidefact, ich weiß nicht, ob das die Julia damals im Podcast gesagt hat oder nachher, aber wir haben sie dann gefragt, so quasi, wem sie den Hawaii-Sieg mehr zutrauen würde oder auch generell, damals war ja noch das Thema mit der Halbdistanz und so. Mhm. Und da hat sie gesagt, dem Eden, weil der Blumenfeld ist nicht so hitzefest. Finde ich, ist eine lustige Geschichte. Ja. Ja. Also, nicht gut gealtert, würde ich mal sagen. Ja. Also, das wird echt eine geile Geschichte, wenn es da mal zu Hawaii kommt. Ja. Da kann man nur hoffen, dass alle topfit sind und dann wird es ein Gemetzel. Also, geil. Ja, ich glaube.
Wir haben uns genug auslassen.
Ja, also genug gehuldigt.
Ja.
Das war ein mördergeiles Rennen und ich bin gespannt, was da noch kommt. Und über das Thema Sub 7 und wie nah wir jetzt schon dran sind und was noch fehlt dahin, das werden wir in einem der nächsten Podcasts besprechen. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
ja, wir sind dankbar für Themenvorschläge, wenn es welche habt.
Genau.
Für Feedback generell.
Wir hören uns spätestens nach dem nächsten Rennen von Blumenfeld. Also, danke fürs Zuhören.
Ciao, Baba. Ciao, grüß euch.